Ich möchte gerade noch beten. Schön, dass ihr so gespannt wartet, bis hier was passiert. Ich schaue dann immer so aufs Kreuz. Ne? Danke, Jesus, dass du hier bist. Und du bist der Garant hier, dass jetzt was passiert, dass du redest, dass du in unsere Herzen durchdringst, wie so ein zweischneidiges Schwert, was schneidet, ne? und trennt und Dinge offenbar macht und Dinge klar macht, was ermutigt, was aufbaut, was uns ja nach vorne bringt. Hab Dank dafür, für dein Wort, Jesus. Amen. Titel ist, wie Gott dich sieht. Und ich möchte als Einleitung eine Geschichte von Thomas Edison vorlesen, die einfach dazu passt, nacherzählt von Simran K. Wester. Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr: Mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und gesagt, ich soll ihn nur meiner Mutter zu lesen geben. Ne? Das waren bei uns, glaube ich, die blauen Briefe. Ne? Kannst dich nicht mehr erinnern? Okay. Welche Farbe auch immer. Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind laut vorlas: Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Ich weiß nicht, was der Thomas Edison gedacht hat, als das passiert ist. Aber es geht weiter. Ne? Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. In einer Schreibtischschublade stieß er auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. Auf dem Blatt stand geschrieben, also er hat den Brief wieder gefunden. Ne? Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Ja, Edison weinte stundenlang. Dann schrieb er in sein Tagebuch: Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Soweit mal die Einleitung. Was ist hier der Punkt? Der Punkt ist, Edisons Mutter hat einen ganz anderen Blick gehabt auf ihren Sohn. An der Stelle kann man auch sagen, ja, die Mütter sehen das eh immer anders. Ich spreche immer von den Müttergenen, die so dieses Beschützen und alles tun. Aber sie hat was in dem Kind gesehen und das ist vielleicht auch so eine Gabe der Mütter, aber nicht nur der Mütter. Was in ihm steckt und hat über das hinausgeblickt, was der Lehrer gesagt hat. Ne? Und genauso blickt Gott auch über das hinaus, was Menschen über dich gesagt haben, wo Menschen dich festgelegt haben, wo Menschen gesagt haben, du kannst doch nichts. Was willst du denn hier? Du bist hier falsch. Für dich ist kein Platz hier. Ne? Kein Platz in dieser Schule für Edison oder für dich ist kein Platz, wo auch immer. Du bist nicht geeignet. Ne? Wer will schon? Ne? Vielleicht sagst du auch selber solche Dinge zu dir selbst. Ne? Manchmal ist der schlimmste Kritiker ist in uns selbst drin. Ne? Und Gott blickt über das hinaus, was Menschen in dir sehen und über dich sagen. Und das ist so eigentlich die Kernbotschaft heute. Und Gott hat Träume für dich, die dein Kühnstes überschreiten. Und ich möchte darauf eingehen. Ich lese aus Samuel 16, Vers 7, weil das eine tolle Geschichte ist. Aber der Herr sagte zu Samuel, ich hole euch noch kurz ab. Es ging um Davids Salbung, ne? Um die Salbung zum König von Israel. Ne? Saul hat es vergeigt, ne? Und Samuel hat ihn den Auftrag, einen neuen König zu salben. Samuel kommt in diese Familie und der Vater, alle Söhne werden so vorgezeigt. Ne? Vielleicht könnt ihr euch so vorstellen, ne? Dass dann so der Bruder, der so der Fähigste ist, ne, wird gezeigt und so weiter. Und Samuel sieht so und denkt so, oh wow, der ist stark, kräftig, ne, hoch, gebaut und so, der sieht intelligent aus, der könnte es packen, ne? Und Samuel sagt dann, nee, der ist es nicht. Dann kommt so der nächste Bruder und Samuel denkt, ah, okay, aber der könnte es doch sein, ne? Kräftig gebaut, der kann ein Schwert führen, der kann Entscheidungen treffen, ne? Und Gott sagt, nee, Samuel ist es auch nicht, ne? Und das Peinliche an der Geschichte ist, also peinlich für Davids Vater und eine Ermutigung für uns an der Stelle, David war nicht dabei, ja? David war überhaupt nicht vorgesehen, ihn dem Samuel darzustellen. Dann durfte den, ich sag mal, den Idiotenjob machen, ne, die Schafe auf dem Feld zu hüten. Und irgendwann, und Samuel war auch in dieser Versuchung, ne, mit den äußerlich zu schauen, mit diesem äußerlichen Blick, ne, ist es der oder ist es jener, ne? Und so kommt dieser Vers hier zustande, wo dann, aber der Herr sagte zu Samuel, sieh nicht seine Gestalt und seinen hohen Wuchs an, denn ich habe ihn verworfen. Ja? Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und der Herr sieht dein Herz an und er entscheidet. Nicht Menschen entscheiden, nicht deine Ausbildung, ob du einen Doktortitel geschafft hast oder sonst irgendwie einen Grad, sondern der Herr entscheidet und er sieht dein Herz an. Und er hat einen Plan für dich, er hat Träume für dich. Nochmal zurück zu dem David. David musste eigentlich früh mit Ablehnung umgehen. Das macht ihn sehr sympathisch. Ich habe in meinem Leben auch viel Ablehnung erfahren. Das macht etwas mit dir, ne? Und doch hat Gott einen Plan mit dem David, ne? Der wirklich außerhalb des Bereichs war, ne, der Vorstellung des Vaters, der Menschen, wo gedacht hat, der doch nicht, ne? Kann es der denn sein? Und doch hat Gott ihn berufen, weil er sein Herz angesehen hat. Und Gott hat dich berufen, weil er auch dein Herz angesehen hat. Egal, was Menschen sagen. Das heißt, Gott blickt über das hinaus, ne, was Menschen in dir sehen und über dich sagen. Und er sieht dich, ja, Gott sieht dich. Und er hat ein wundervolles, erfüllendes und überfließendes Leben für dich geplant. Und wie kann ich jetzt, sag ich mal, da hineinkommen, dieses Leben? Wie kann ich mich selber sehen? Was ist hier wichtig? Und die erste Frage ist, glaube ich, die wichtigste Frage. Ja, geht es um Identität, ne? Wer bin ich und wo komme ich her, ne? Das mag jetzt so unscheinbar klingen, aber an dieser Frage oder an dieser Beantwortung, an der Beantwortung dieser Frage hängt eigentlich alles, weil daran deine Identität hängt, wo du verwurzelt bist. Ne? Wer bist du eigentlich, ne? Ich weiß nicht, auf dem Dorf ist dann, ne, ist meistens nicht die Frage, wie heißt du, sondern wer bist du, ne? Zu wem gehörst du, ne? Ne, bist du ein Wieber, bist du ein Der oder ein Jener, ne, ein Meier, ein Müller? Jesus sagt in Johannes 8, 31, 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, in dieser Beziehung mit Jesus kann ich erst die Wahrheit herausfinden, auch über mich. Und diese Wahrheit wird mich frei machen. Und wichtig ist diese Frage, weil letzten Endes, ne, wir hatten es heute viel über, wo ist mein Platz? Und wenn du nicht weißt, wer du bist, weißt du auch nicht, wo dein Platz ist, ne? Weil was ist dann der Sinn deines Lebens, ne? Diese Unterfrage ist jetzt, oder ne, zu wer bin ich und wo komme ich her, ist, was sagt Gott über dich? Was sagt Gott über mich aus? Das ist die wichtigste, nicht was Menschen, ne, das kommt, ist jetzt der nächste Punkt. Und was sagt Gott über dich? Was sagt Gott über mich? Ich darf wieder so meinen Lieblingsvers aus Epheser 2,10 vorlesen, auch aus meiner Lieblingsübersetzung an der Stelle zumindest. Denn wir sind sein Kunstwerk, ne, sein Meisterwerk. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir sie mit Leben füllen, damit wir sie ausleben können. Das heißt, Gott sagt von dir und von mir, dass wir seine Meisterwerke sind. Ich kann mich noch erinnern, wir, so 23 halb Jahre her, wir wollten umbauen, das war eigentlich ein kompletter Abriss und Neubau, aber und wir hatten dann einen Schreinermeister engagiert, der einfach fähig war, wo wir gewusst haben, der hat es schon die eine Herausforderung geschaffen. Und ich habe dann sein Meisterstück gesehen, das glaube ich in Oberweier ausgestellt, bei uns im Dorf. Und der Abschluss seiner Tätigkeit war ein Meisterstück. Und ich habe dann gesehen, was er gemacht hat, und es war echt ein tolles Werk. So sind auch wir. Er hat den Mensch gemacht als Mann und Frau und sah, dass es sehr gut war. Wir sind seine Meisterstücke und er hat auch Gedanken über uns. Jeremia 29, 11, denn ich weiß genau, was ich für Gedanken über euch habe, sagt der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Also die Bibel sagt ganz klar, du bist das Meisterstück, das Meisterwerk Gottes. Gott hat dich gemacht. Egal wie du hier in diese Welt gekommen bist, ob du ein Tropi bist oder sonst irgendwelche Umstände, ob dich deine Eltern verlassen haben, wie schwierig deine Vergangenheit war, Gott hat einen Plan für dich. Er hat dich gemacht, er hat dich gewollt und er hat eine Zukunft für dich. Und hier ist deine Identität in Gott, unsere Identität als Kinder, Söhne und Töchter des Vaters. Das gibt uns die Bestimmung. Also aus der Identität heraus kommt eigentlich so deine Bestimmung, deine Berufung, dein Platz. In der Familie, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn es Essen gibt, dann wissen eure Kinder genau, sie haben einen Platz. Da gibt es gar keine Diskussion. Vielleicht gibt es dann Streit, wenn einer auf dem Platz des anderen sitzt. Das ist mein Platz. Aber es ist ganz klar. So hast du dein Platz bei Gott, den dir keiner streitig machen darf oder kann. Du hast deinen Platz, weil du Kind Gottes bist. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen und verstehen deutlich hier auf das Herz hin. Weil, jetzt kommt das andere, was sagen denn die Menschen über dich oder was sagst du über dich selbst? Was denkst du, wenn du morgens in den Spiegel schaust? Oh, wer ist das? Und ich darf wieder ein Beispiel bringen, wie es manchmal mir gegangen ist. Also grundsätzlich ist es so, die Wahrheit, die Jesus vermittelt, wird dich freimachen. Die Lügen, die der Feind vermittelt. Und was sagt Jesus über den Teufel, über den Widersacher, den Durcheinanderbringer? Er ist der Vater der Lüge. Lügen werden dich zurückhalten, werden dich binden, werden dich hindern, in diese vorbereiteten Werke hineinzukommen, in dieses Leben im Überfluss hineinzukommen. Das heißt, wir haben immer diesen Konflikt zwischen, was sagt eigentlich die Bibel, was ist wahr und was sagen Menschen oder was denke ich selbst über mich. Und ich muss mein Denken in Einklang bringen mit dem Wort Gottes, mit dem, was Jesus sagt. Und indem ich das tue, also indem ich Wort Gottes lese oder meinen Fokus auf Jesus richte, wird mein Denken verändert. Und das ist ganz wichtig. Und egal, was Menschen über dich gesagt haben, Gott hat einen Plan für dich und wie du aufgewachsen bist. Und vielleicht hilft es dir, schade, dass meine Frau jetzt nicht hier ist, sie wird jetzt schmunzeln. Ich kann mich erinnern an so meine Zeit, wo ich Gemeinde gebaut habe und ich war sehr unsicher. Ich war nicht fest in meiner Identität und ich habe immer gefragt, bin ich hier am richtigen Platz? Und ich habe gezweifelt. Ich habe eine Weile gebraucht, meine Identität zu finden. Und also meine Identität auch und meinen Platz auch als Gemeindeleiter oder als Pastor. Und ich habe mich dann durchgerungen zu so einer Pastorentagung da teilzunehmen. Also eine Leitertagung. Und war noch unsicher und hin und her. Ne? Und habe noch gesagt, Gott, wenn das deine Berufung ist, dann werde ich jetzt meine Ängste hier überwinden, meine Unsicherheit. Und ich gehe diesen Schritt. Ne? Diesen ersten Schritt, wo ich entscheide, okay, das ist dein Plan für mich, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Ne? Und kaum habe ich diese Entscheidung getroffen und ich bin dann da gewesen, dann kommt ein bekanntes Gesicht, ne, und sagt dann folgende ermutigende Worte zu mir. Was willst du denn hier? Okay, ne, ihr könnt noch spüren, wie das Messer im Rücken noch so zappelt. Ne? Folgendes, ne, was passiert jetzt? Du musst eine Entscheidung treffen, ne? Glaube ich dem netten Bekannten, glaube ich den Unsicherheiten in mir, ja, was suche ich eigentlich hier, ne? Was mache ich hier eigentlich? Oder glaube ich dem, was Gott gesagt hat in mein Leben, ne? Und diese Entscheidung musst du treffen. Das nennt sich Vertrauen, nennt sich Glauben. Und deswegen die Frage ist, wem glaubst du? Glaubst du Gott, der Dinge in dich hineingesprochen hat oder seinem Wort? Auch wenn vielleicht die, sag ich mal, wenn du dich umschaust vielleicht oder in den Spiegel schaust, so ein anderer Gedanke kommt, ne? Ist das die Person, die Gott haben will? Wenn Gott dich sieht, ne? sieht er dich schon vom Ziel her. Ne? Wenn Jesus dich sieht, ne? sieht er die Person, die Jesus ähnlich ist, die verwandelt ist, die umgestaltet ist. Und hier ist es wichtig, wem glaubst du? Glaubst du Jesus oder glaubst du den Lügen des Feindes, ne? Die entweder durch dich kommen oder durch andere? Und es gibt auch so eine interessante Geschichte. Ich mag ja Gideon oder zumindest diese Geschichte. Gideon hat es ja am Ende auch ein bisschen vergeigt wieder, aber könnt ihr ja selber nachlesen. Wie war Gideons Berufung? Ne? Das Volk Israel hatte gesündigt, ne? Und Gott hat ganz klar gesagt, ne, wenn ihr euch abwendet, dann werdet ihr unterdrückt werden, ne, durch eure Feinde ringsherum und so weiter. Ne? Und er versteckte sich gerade, ne, vor den Feinden. Ne? Und was passiert dann? Ne? Richter 6, 11 und 12. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehörte Joasch, dem Abisriter, sein Sohn Gideon, drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern zu verbergen. Ne? Also mitten im Versteck, wo er sich zurückgezogen hatte aus Angst, ne, vor den Feinden, da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Ne? Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Ich weiß nicht, was Gideon gedacht hat, aber ich würde denken, hey, hast du was genommen? Siehst du nicht, in welcher Situation ich hier bin? Und Gott hat hier eine ganz andere Perspektive. Er sieht schon den Gideon, wie er in diese vorbereiteten Werke geht. Er sieht den Gideon und hat diesen Plan für ihn, diesen Traum, ne, eben die vorbereiteten Werke, die Gideon ausleben darf. Und hier ist interessant, wie Gideon damit umgeht. Und sein Umgang mit dieser Berufung macht ihn mir sehr sympathisch. Weil er sagt erstmal, hey, halt mal. Ne? warum sind wir in dieser beschissenen Situation hier? Ne? Ja, es war nicht Gottes Schuld. Ne? Und wo ist der Gott, der die ganzen Wunder getan hat? Also er kommt mit diesen Zweifeln, er kommt mit diesen Fragen und er kommt auch mit seiner ganzen Unsicherheit zu Gott. Und Gott holt ihn da ab. Ne? Er kennt vielleicht den Begriff ein Vlies legen. Ne? Ist immer witzig, wenn man das jemand erklärt, der außerhalb so der Kirche aufgewachsen ist. Und der ist mir echt sympathisch, weil er sagt, hey, wenn es wirklich wahr ist, ne, dann soll der Tau überall drauf sein, aber nicht auf dem Schafsfell. Ne? So gewünscht, so geschehen. Ne? Dann vielleicht können wir noch den Gegentest machen, ne? Wenn dein Wort wahr ist, dann soll das Schafsfell soll voller Tau sein und alles drumherum trocken. Ne? Auch passiert. Ne? das macht ihn mir sehr sympathisch, weil so denkt auch ein ITler, ne? Qualitätsmanagement, ne? Testung und so weiter. Was ist hier wichtig? Gott holt den Gideon ab in seinen Unsicherheiten, ne? Und er bekennt sich auch dazu, ne? Das ist okay. Gott holt dich ab, wo du sagst, hey, ne, so wie ein Mose, ich kann aber nicht reden. Ne? Oder wie ein Jeremia, ich bin aber zu jung. Ne? Oder, keine Ahnung, wer hat gesagt, er ist zu alt? Ich weiß es nicht. Gibt es bestimmt auch ein Beispiel. Ne? Egal, ne, wie du dich siehst, wie Menschen dich sehen, lass dich abholen von Gott. Da, wo du bist, mit deinen Unsicherheiten, mit deinen Fragen. Bei mir wären es Fragenkataloge oder ne, was auch immer, ne? Lass dich abholen und entscheide dich. Nein, ich schaue nicht, was Menschen sagen, was ich sage, was die Situation vielleicht sagt, sondern ich lasse mich wie der Gideon, ich lasse mich auf Gott ein. Und dann lässt sich Gott auch auf dich ein, ne? Und holt dich ab, wo auch immer du bist. Und was passiert dann? Es passiert oder geschieht ein Perspektivenwechsel, ne? Oder eine Transformation. Und das ist eigentlich so der Schlüssel hier. Wir brauchen diese Begegnung Jesu in unserem Herzen, um verändert zu werden. Und genau auch in dieser Sache. Wenn ich Jesu anschaue, werde ich in sein Bild transformiert, ne, werde ich umgeschaltet. Wenn ich aber meinen Blick, meinen Fokus auf die Meinung der Menschen lege, ne? Ja, du bist halt zu blöd zum Rechnen, ne? In deiner Familie gab es nie jemand, der Abitur gemacht hat oder nie jemand, der auf die Uni gegangen ist. Wem glaubst du, ne? Glaubst du jetzt dem, dann hast du diesen Weg schon mal beschritten, ne? Hast du die Weichen gestellt, ne? Deswegen, wenn du auf Jesus schaust, dann wirst du verwandelt, ne? Wenn du wegschaust auf das, was Menschen sagen oder diese Meinung auch, sagst, nee, ich akzeptiere das nicht. Ich weigere mich zu akzeptieren, weil ich weiß, dass Gott einen Plan für mich hat. Egal, was andere über mich denken oder vielleicht auch egal, welche Fehler ich gemacht habe. Und das führt uns eigentlich hier zu diesem Begriff, ne, der alte und der neue Mensch. Weil, wenn dir Jesus begegnet und du zum ersten Mal diese Entscheidung auch getroffen hast, Jesus, ja, ich möchte dir folgen. Ne? Ich glaube, dass du am Kreuz für mich dieses Opfer eingegangen bist, gebracht hast, damit ich wieder Beziehung haben kann zum himmlischen Vater, zu Gott. Und hier heißt es in Galater 2,20, ne, dann passiert was. Nun lebe nicht länger ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst hingegeben hat für mich. Hier sehen wir, dass wir ein neues Leben begonnen haben, ne? Und ich möchte sagen, die Bibel spricht hier von dem alten Menschen, also dieser Mensch, der ohne Gott lebt, der sich nach seinen eigenen Maßstäben richtet oder nach dem, was die Menschen halt sagen. Und der neue Mensch, das ist der Mensch, der mit Gott lebt in der Kraft des Heiligen Geistes, weil das ist diese Beziehung ganz praktisch und der auch verändert wird, der sich entfaltet, weil nur dieser neue Mensch wird verändert werden, nur dieser neue Mensch wird umgestaltet werden. Entfaltet werden. Und hier muss ich auch entscheiden. Ne? Manchmal kommt so der alte Mensch durch. Ne? Ich glaube, Luther hat gesagt, der alte Mensch lebt noch. Ne? Ich muss entscheiden, wen ernähre ich? Ne? Ernähre ich den alten Menschen? Ernähre ich den neuen Menschen? Was tue ich? Ne? Wenn ich den Lügen glaube, ne? Das schaffst du eh nicht, ne? Dann alter Mensch, ne? Ernähre ich den schon mit dieser Lüge. Ne? Neuer Mensch heißt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ne? Wenn Gott mich da reingestellt hat, dann wird er das Meer teilen, den Fluss teilen oder was auch immer machen. Ne? aber er führt mich weiter. Er bringt mich weiter. Ne? Der neue Mensch ist der Mensch, der sich entfaltet in dieses Bild Jesu und auch diesen Plan entfaltend, den Jesus hat, ne, für den neuen Menschen. Und darum geht es, Entfaltung des neuen Menschen. Leonardo da Vinci wurde mal gefragt, ne, der hat ja diese berühmte Statue des David gemeißelt. Ne, und er wurde gefragt, wie er das denn eigentlich gemacht hat, ne, aus diesem Felsblock. Ne, und er soll geantwortet haben, ich habe einfach so das Unnötige herausgemeißelt. Ganz einfach, ne? Vielleicht kann man das so ein bisschen als Bild nehmen, dass wir unnötigen Ballast haben, wir so dieser Felsblock sind, den Gott verwandelt, ne, in ein schönes Bild, in eine schöne Statue und Dinge halt manchmal so wegmeißelt, ne? Auf jeden Fall spricht die Bibel von Veränderung, ne, von dieser Transformation. Ne? In der Welt, ne, geht es da um Selbstverwirklichung. Ne? Hier geht es um Selbstwertung, ne, zu werden, was du bist, also das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und das darf sich entfalten. Ne? Ich habe gestern ein interessantes Video gesehen, wie sich also eine befruchtete Eizelle, wie sich da diese neuronalen Netze ausbilden innerhalb von wenigen Stunden, ne? War so ein 18-Stunden-Fenster. Das war schon faszinierend, ne? Wie sich da alles plötzlich entfaltet, ne? Nach einem gewissen Bauplan. Gott hat den Plan für dein Leben, ne? Und wenn der Kontext stimmt, ich die Entscheidung getroffen habe, ich den neuen Menschen, sag ich mal, den alten abgelegt, den neuen angezogen, ne? Dann entfaltet sich dieser Plan Schritt für Schritt. Und wir kommen in dieses neue Leben hinein. Wir müssen erstmal diesen alten Ballast oder unser altes Leben entsorgen. Römer 6, 4, ich lese diesen Teil. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit genau wie Christus von den Toten auferweckt ist, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir ein neues Leben leben. Ne? Taufe hier, die Bedeutung, der alte Mensch, begraben, ne? Und wir leben, wenn wir dann wieder aus dem Wasser hochkommen, wir leben dieses neue Leben. Und dieses neue Leben, da spielt die Musik. Ne? 2. Korinther 3, 18, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, ne? Und werden in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so wie der Geist des Herrn wirkt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, das heißt, hier ist ein Veränderungsprozess. Ja? Das heißt, wenn wir einmal die Entscheidung für Jesus getroffen haben, die ja einmalig ist, ne, bin ich noch nicht, klack, der neue Mensch geworden, ne? Sondern ich habe die Weichen gestellt, ich bin auf dem Weg, ich habe diesen Prozess gestartet, initiiert, dieser neue Mensch zu werden. Und wie werde ich dieser neue Mensch? Indem ich mit Jesus gehe. Und diese Begegnung mit Jesus verändern mich jedes Mal. Ne? Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ich brauche diese Begegnung mit Jesus. Und jedes Mal, wenn Jesus mir begegnet oder ich meinen Fokus auf Jesus habe, werde ich verändert werden. Ja? Und dieser neue Mensch nimmt Gestalt an. Das bedeutet, was ich vorhin meinte, ich muss diesen neuen Menschen annähern. Ne? Das heißt, ich lese Wort Gottes, ich gehe in meine Gemeinschaft, ich singe Lobpreislieder und so weiter. Ich tue diese geistlichen Dinge, um diesen geistlichen Menschen zu ernähren. Ja, so wie im Natürlichen auch. Ne? Könnt ihr euch jetzt fragen, was habt ihr alle zum Frühstück gehabt? Oder was habt ihr zum Mittagessen geplant? Das heißt, ihr habt auch einen Plan, oder zumindest ich hoffe, ihr habt einen Plan bei der Ernährung. Nämlich auch ganz wichtig, was ihr zu euch nehmt für euren Körper. Ne? Damit kein Krampf oder ne, damit ihr keine Mangelerscheinung habt. Und das mag vielleicht jetzt so ein bisschen banal klingen, aber mir ist so in letzter Zeit ganz wichtig geworden, dass ich ganz bewusst so Jesus hineinlasse in mein Herz, wo ich merke, ich bin unsicher, ich habe vielleicht noch Ängste, ich kann nicht vertrauen. Ich hatte so diese Situation, ne, wo ich so kurz vor dem Panikmodus war. Das ist wie so eine Gratwanderung. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche Wege gegangen seid. Ne? So fast so nur ein Fußbreit. Links geht's runter, rechts geht's runter. Ne? Steil. Das heißt, ein Fehltritt und du fällst links oder rechts von der Kante. Ne? So habe ich mich gefühlt. Das heißt, du fokussierst dich genau auf den Weg. Ne? Und du kommst gut voran. Für mich war hier der Punkt, wirklich Jesu hineinzulassen in meine Unsicherheit, in mein Herz, in diese Begegnung. So wie Gideon gesagt hat, hey, begegne mir. Ne? Ne, fließ Variante 1, fließ Variante 2. Ne? Das schafft Vertrauen. Vertrauen ist Glauben. Und ich möchte dich dazu einladen, hier diese Begegnung wirklich zu suchen, sagen, hey, hier bin ich Gott, hier bin ich Heiliger Geist, berühre mich in diesen Punkten, wo ich nicht glauben kann, hol mich da ab und berühre mich da neu. Und Gott wird dein Gebet beantworten, er wird dir begegnen, weil es hat er auch verheißen, ne? Wer ihn sucht, von dem wird er sich finden lassen, ne? Wer ihn wirklich sucht. Und es führt uns letzten Endes in ein Leben im Geist, ne? Sagt das Wort. Wandelt im Geist und wer die Lust des Fleisches nicht erfüllt, ne? Übersetzt Luther. Das klingt manchmal so ein bisschen sperrig vielleicht. Bedeutet aber, ich bin in dieser ständigen Beziehung mit Jesus. Und dadurch geleitet, ne? So wie Römer 8,14 heißt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter. Ne? Dein Recht als Kind Gottes ist, dass du den Navigator trifft es nicht ganz, aber der Heilige Geist ist jemand, der dich auch durchnavigiert. Der Heilige Geist ist der Beistand, der Tröster, der Herbeigerufene. Eigentlich Jesus bei dir, ne? Wo Jesus sagt, ne, es ist gut, dass ich gehe, weil ich kann euch dann den Beistand schicken, ne, der wirklich bei allen wie viele Milliarden Menschen gleichzeitig sein kann, ne? Was unseren Verstand, glaube ich, übersteigt. Ne? Und mich erinnert es auch so an Jesus, wie er gesagt hat, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Und was war der Schlüssel dafür? Jesus lebt in dieser ganz engen Beziehung mit dem Vater. Ja, das war dieses Gefülltsein, Erfülltsein im Geist, ganz eng zusammen. Er wusste immer, was dran war, ne? Hat dadurch diesen Blick bekommen. Und so sollen auch wir abhängig bleiben, abhängig sein, uns leiten lassen, uns führen lassen. Und es geschieht aus dieser Beziehung heraus. In dieser Beziehung ist der Knackpunkt. Jesu ganzes Sein und Handeln entsprang dieser Beziehung. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das noch mehr verdeutlichen kann. Beziehung ist das Wichtigste. Ne? Aus dem Sein kommt das Tun, ne? Kommt die Aktion oder was auch immer es dann daraus sich ergibt. Ne? Nicht umgekehrt. Ne? Ne? Martha Maria, ne? Zu Füßen Jesu. Ne? Und dann ergibt sich was vielleicht, wo du vielleicht danach einen Kuchen backst oder keine Ahnung. Ne? Aber zuerst zu Füßen Jesus sein, erst hören, erst, ne, was ist dran? Und hier bin ich eigentlich schon durch. Wir hatten, Gott sieht dich und es hat einen Blick für dich, der über das hinausgeht, was Menschen denken oder was du denkst über dich selbst oder sagen. Und vielleicht haben sich auch wichtige Menschen abgelehnt. Aber Jesus lehnt dich nie ab. Ne? Jesus liebt dich. Und diese Liebe ist eigentlich was so motiviert, voranzugehen, zu vertrauen, was mich spüren lässt, ich bin Kind Gottes. Ne? Und ich mag dieses Zitat von so einem deutschen Dichter, der sagt, dass du mich liebst, macht mich mehr wert. Ne? Meine Wertschätzung kommt nicht, weil Leute sagen, hey, toll gemacht, ne? Oder sonst irgendwie, dass ich eine Anerkennung bekomme, sondern meine Wertschätzung kommt dadurch, dass ich weiß, ich bin geliebt, ne? Und das möchte ich dir zusprechen. Du bist geliebt, ja? Und Jesus möchte dieses Leben im Überfluss schenken. Dafür müssen wir den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. Und dieser neue Mensch, der wird sich entfalten, ne? Und mit dieser Entfaltung beginnen wir, in diesen Plan hineinzukommen, ne? In diese vorbereiteten Werke zu treten, sie auszuleben. Und so, dass sich dieser Plan, den Gott für dich hat, wirklich erfüllt. Und ich kann jetzt eigentlich am Schluss nur sagen oder eine Einladung aussprechen. Lass los, ne? Was so vielleicht was Vergangenes bei dir ist, was dich noch hindert. Lass los, was Menschen über dich gesagt haben. Lass dir einfach auch zeigen, so, wo hab ich Lügen geglaubt? Ne? Wo bin ich Lügen gefolgt? Und folge wirklich dem, was Gott über dich sagt. Und vielleicht können wir alle noch aufstehen. Ich würde gerne noch für uns beten und dir das einfach so jetzt ans Herz legen. Triff eine Entscheidung. Glaub nicht den Lügen des Feindes. Glaub nicht, egal in welcher Form. Auch wenn Menschen dich abgelehnt haben und dich verletzt haben, ne, wenn Dinge schief liefen in deinem Leben. Jesus lehnt dich nicht ab. Jesus liebt dich. Und Jesus hat einen Plan für dich. Er hat gute Gedanken für dich. Ich möchte einfach noch mit uns beten. Und Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du jedem begegnest, der jetzt hier zuhört, dass du ihm zeigst, dass du ihn liebst, dass du einen Plan für ihn hast, dass er, egal wie alt, jung oder was auch immer, er dein geliebtes Kind ist und du einen tollen Traum hast für ihn, tolle Pläne, du schon die Zukunft gesehen hast, die wunderbar ist und jeden Einzelnen diese Zukunft hineinführen möchtest. Hilf uns wirklich, den alten Mensch loszulassen, abzulegen, den neuen anzuziehen und den neuen wirklich uns erneuern zu lassen, uns verändern zu lassen durch die Beziehung in dir, Jesus. Und ich breche auch jetzt all die Lügen des Feindes, die kommen in deinem Namen, Jesus, über uns, über jeden Einzelnen. Und ich setze deine Wahrheit frei, Jesus, über jeden Einzelnen hier. Hab Dank dafür. Hab Dank, dass du jeden segnest und für jeden einfach einen tollen Plan hast. Danke, Jesus. Amen. Dann wünsche ich euch gesegnete Woche und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, ne? Auf jeden Fall.